Wir stehen mitten in der vierten Rede von Hiob. Es ist ja so, die allererste Rede, die haben wir gefunden in Kapitel 3. Das war Hiobs Antwort auf das siebentägige Schweigen seiner Freunde. Die haben nichts gesagt, aber Hiob hat gemerkt, was in ihren Herzen vorgegangen ist. Er hat gemerkt, dass die Hiob in Frage stellen. Sie stellten seinen Glauben grundsätzlich in Frage. Und das hat dazu geführt, dass Hiob dann in Kapitel 3 diese Rede hielt, diesen Monolog. In dieser Rede hat er seine Existenz verwünscht, seinen Geburtstag verflucht. Und dann haben wir die erste Serie, Diskussionsserie, bisher betrachtet. Eliphas, der Älteste, spricht in Kapitel 4 und 5 und dann hat Hiob geantwortet. Dann kommt der Zweitälteste, Bildad, in Kapitel 8 und Hiob hat geantwortet in Kapitel 9. Wir haben gemerkt, Hiob antwortet immer viel länger, als die Freunde sprechen. Und schließlich hat der Jüngste von den dreien, Zophar, gesprochen, Kapitel 11, und Hiob hat geantwortet. Und wir haben gesehen, die Rede der Freunde wird immer härter, aber auch die Antwort von Hiob wird auch immer massiver. Also das Gesetz in der Physik, Aktio gleich Reaktio, das gilt eben auch im Zwischenmenschlichen. Wenn jemand Druck macht auf eine Person, da muss man nicht verwundert sein, wenn Gegendruck kommt. Und so wie der Druck der Freunde immer stärker wird im Verlauf dieser drei Reden der Freunde, wird auch der Gegendruck von Hiob immer stärker. Und wir haben letztes Mal gesehen, in Kapitel 12, Vers 2, sagt er, ihr seid die Leute, mit euch wird die Weisheit aussterben. Und er betonte dann im Weiteren Gottes Größe und Weisheit, wie man sie in der Schöpfung sehen kann. Und dann hat Hiob eben erklärt, wie Gott auch darüber steht, dass Menschen sich irren. Und wir haben eine ausführliche Darlegung gesehen von Hiob über die Intellektuellen, die Herrscher, die Spezialisten in dieser Welt, wie Gott sie in die Irre gehen lässt. Und damit wollte Hiob sagen, und das, was man so bei vielen Gescheiten beobachten kann, wie sie eben trotz ihrer Intelligenz nicht die Weisheit finden, das gilt für euch drei Freunde genauso. Ihr versteht's gar nicht. Eure Interpretation, ich muss schwer gesündigt haben, stimmt nicht. Und wir haben dann gesehen, er sagt, sie seien nichtige Ärzte und sein tiefster Wunsch ist, dass sie doch bitte schweigen möchten. Ich wiederhole 13, Vers 4 am Schluss. Oh, dass ihr doch stille schwieget. Das würde euch zur Weisheit gereichen. Und jetzt kommen wir heute zu Kapitel 13, Vers 13. Und sehen wir in Vers 13, wiederholt er das nochmals, diesen Wunsch, die Freunde möchten doch bitte nicht mehr sprechen. Schweigt, lasst mich. Und ich will reden, was auch über mich ergehen möge. Also er hat den Wunsch, sich zu rechtfertigen, weil er sieht sich ganz, ganz ungerecht beurteilt. Er möchte darüber sprechen, aber bitte, die Freunde sollen nichts mehr sagen. Der Wunsch wird dann nicht erfüllt werden, denn wir werden sehen, in weiteren Kapiteln geht die Diskussionsreihe weiter und weiter und weiter. Aber er möchte, dass sie doch bitte stille schweigen würden. Und jetzt lesen wir ab Kapitel 13, Vers 14. Darf ich bitten?
Warum sollte ich mein Fleisch in meinen Zähne nehmen und mein Leben in meine Hand legen? Siehe, er soll mich töten, ich will auf ihn warten. nur will ich meine Wege ihm ins Angesicht verteidigen. Auch das schon wird mir zur Rettung dienen, denn kein Gottloser kommt vor sein Angesicht. Hört doch, hört auf meine Rede, und meine Erklärung dringt in eure Ohren. Gebt Acht, ich habe die Verteidigung vorgebracht. Ich weiß, dass ich Recht bekommen werde. Wer ist es, der noch mit mir rechten will? Denn dann wollte ich verstummen und sterben. Nur zweierlei tue mir nicht an, dann will ich mich vor deinem Angesicht nicht verbergen. Tue deine Hand von mir und ängstige mich nicht mit deinem Schrecken. Dann rufe du und ich will antworten. Oder ich will reden und du erwidere mir. Wie viele Sünden und Vergehen habe ich? Lass mich meine Übertretungen und Missetaten wissen. Warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für deinen Feind? Verscheuchst du ein verwehtes Blatt und verfolgst einen dürren Halm? Denn du verschreibst mir Bitteres und lässt mich erben die Sünden meiner Jugend. Du legst meine Füße in den Stock und lauerst auf alle meine Schritte und zeichnest dir meine Fußspuren auf, da ich doch wie Moder vergehe, wie ein Kleid, das die Motten fressen.
Danke, mal bis dahin. Die Rede geht nun noch weiter durch das ganze Kapitel 14 und erst in Kapitel 15 beginnt der älteste Freund seine für ihn zweite Rede, Eliphas. Nun, in Vers 14 sagt Hiob etwas Schwerverständliches. Warum sollte ich mein Fleisch zwischen meine Zähne nehmen und mein Leben in meine Hand legen? Nun, hier haben wir ein Raubtier, ein Fuchs, mit seiner Beute in dem Mund. Und wir wissen, wenn wir ein Tier so mit seiner Beute zwischen den Zähnen begegnen, was macht er? Um jeden Preis will er die Beute behalten. Und Hiob sagt, warum sollte ich mein Fleisch zwischen meine Zähne nehmen? Warum soll ich quasi mich mit aller Kraft und um jeden Preis mich durchsetzen, dass ich mein Leben behalten kann? Und die zweite Vershälfte: und mein Leben in meine Hand legen. Das heißt, wenn wir das Leben in unsere eigene Hand nehmen, dann übernehmen wir quasi die ganze Verantwortung für unser Leben. Das heißt also, er will das Leben in seiner eigenen Hand um jeden Preis verteidigen. Und er stellt das als Frage. Warum soll ich jetzt unbedingt mich durchsetzen und an meinem Fleisch festhalten? Und dann sagt er im nächsten Satz, siehe, tötet er mich, ich habe nichts zu hoffen. Nur will ich meine Wege ihm ins Angesicht rechtfertigen. Ich weiß, das steht jetzt nicht in allen Bibeln gleich. Der Grund ist der: der hebräische Text des Alten Testaments ist ja überliefert worden mit einer unfasslichen Präzision durch rabbinische Abschreiber, die sogenannten Massoreten. Die haben Methoden angewendet, um den Text zu sichern, indem sie Wörter und Buchstaben ausgezählt haben, um dann in den Abschriften wieder zu kontrollieren, dass ja, eine Kopie vollständig der Vorlage entspricht. Und diese Rabbiner haben nie gewagt, einfach so den Text zu ändern oder einen Buchstaben einfach so zu ändern. Und also ihnen war wichtig, buchstabengetreu muss alles weitergegeben werden, selbst wenn sie dachten, vielleicht steckt da ein Abschreibefehler dahinter. Sie haben den Text so gelassen, wie er ist, ohne anzutasten. Aber sie haben manchmal am Rand hingeschrieben, man soll das so und so lesen, beim Vorlesen in der Synagoge. Und hier steht also im Text, so wie ich das gelesen habe: siehe, tötet er mich, ich habe nichts zu hoffen. Und manche haben eben diese Randbemerkung der Masoreten, ließ es so, siehe, tötet ihr mich, ich werde auf ihn hoffen. Und das ist natürlich genau das Gegenteil. Wie ist das möglich? Wenn man es vorliest, es klingt auf Hebräisch genau gleich. Diese beiden Sätze klingen genau gleich. Nur ist der Unterschied im hebräischen Text geschrieben, Lo mit Aleph heißt nicht. Und Lo, hört es, klingt genau gleich, mit Wav, das bedeutet auf ihn. Also, wenn man liest auf ihn, dann heißt es, ich hoffe auf ihn. Wenn man liest Lo nicht, dann heißt es, ich hoffe nicht. Oder ich habe nichts zu hoffen. Aber das entspricht dem eigentlichen Konsonantentext. Und das andere war ein Versuch der Rabbiner, irgendwie dem Text eine positivere Bedeutung abzugewinnen. Aber es ist wirklich so hoffnungslos. Siehe, tötet er, Gott, mich, ich habe nichts zu hoffen. Hiob ist als Gläubiger wirklich so in der Hoffnungslosigkeit unten. Und das entspricht dem hebräischen Text. Und dann sagt er, nur will ich meine Wege ihm ins Angesicht rechtfertigen. Er wusste, dass er ja nicht von Gott abgewichen war, dass er nicht ein Gottloser war, der einfach nur so äußerlich gefrömmelt hatte. Er wusste, dass es so ist, und darum wusste er, wenn ich einmal vor Gott stehe, dann werde ich wirklich mit gutem Gewissen sagen können, ich habe gottgemäß gelebt. Ihm ins Angesicht. Erinnern wir uns noch, wo das vorkam in den ersten Kapiteln? Ja, der Satan. Der Satan hat gesagt, Hiob ist kein richtiger Gläubiger. Er hat ihn in Frage gestellt. Und Satan hat Gott im Himmel gesagt, wenn über Hiob eben Not und Katastrophen kommen würden, dann wird Hiob sich Gott gegenüber ins Angesicht sich von ihm lossagen. Und jetzt haben wir diesen Ausdruck. Ins Angesicht, in sein Angesicht. Aber nicht sich lossagen, sondern sagt, dann würde ich mich rechtfertigen. Das heißt, ich würde hinstehen und sagen, ich habe doch so gelebt, wie das von Gott gewollt war. Aber eben, wir fühlen uns nicht so ganz gut. Wenn Hiob so in einer tiefsten Hoffnungslosigkeit sagt, ich werde mich ins Angesicht Gottes rechtfertigen. Wir werden diesen Gedanken noch in den weiteren Versen weiterziehen können. Er sagt dann Vers 16, auch das wird mir zur Rettung sein, dass ein Ruchloser nicht vor sein Angesicht kommen darf. Er sagt, das ist auch für mich etwas Wunderbares zu wissen, dass die Gottlosen, die können vor Gott nicht bestehen. Die haben gar keine Chance, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber er weiß, ich bin selber nicht ein Gottloser, ein Ruchloser. Darum darf ich einmal vor Gott stehen, vor seinem Richterthron. Und dann richtet er sich wieder an die Freunde. Hört meine Rede. Und meine Erklärung dringe in euren Ohren. Er möchte sprechen und er möchte, dass die Freunde nicht mehr sprechen. Aber sie sollen überzeugt werden von seinen Argumenten, die für seine Person sprechen. Und darum sagt er weiter, siehe doch, ich habe die Rechtssache gerüstet. Ich habe alle Argumente, ich kann beweisen, dass ich eben nicht gottlos gelebt habe. Ich weiß, dass ich Recht behalten werde. Wer ist es, der mit mir rechten könnte? Denn dann wollte ich schweigen und verscheiden. Also für ihn ist eigentlich noch die letzte Lebenshoffnung, wenn man von Hoffnung sprechen kann. Er sagt ja, ich habe nichts zu hoffen. Aber das Letzte, was ihn irgendwie noch hält, ist diese Erwartung, ich könnte beweisen, dass ich nicht gottlos gelebt habe. Und dann richtet sich Hiob an Gott. Ab Vers 20. Das habe ich auch schon wiederholt betont. Es ist so schön. Hiob richtet sich immer wieder in seinen Reden direkt an Gott. Das machen die Freunde nie. Aber Hiob macht das. Und jetzt hier richtet er sich an Gott und bittet: Nur zweierlei tu mir nicht, dann werde ich mich nicht vor deinem Angesicht verbergen. Und die erste Bitte ist: Deine Hand entferne von mir. Und zweitens: Und dein Schrecken ängstige mich nicht. Zwei Dinge. Für ihn ist die Hand Gottes schrecklich. Und diese Albträume, die er hatte, wir haben ja auch anderswo schon gesehen, eine Folge von Pest, das war die Krankheit, an der Hiob litt. Eine Folge dieser Krankheit ist auch eine Bewusstseinstrübung, bis hin eben zu schrecklichen Albträumen. Die waren so schrecklich, dass Hiob sogar an einer anderen Stelle sagt, er möchte lieber sterben, als noch weiter diese Albträume zu haben. Das möchte er, dass es weggeht und dass die Hand Gottes, von der er dachte, sie lastet auf mir, dass die weggeht. Aber ich habe in meiner Bibel deine Hand ganz speziell angesprochen. Denn in Hiob wird immer wieder über die Hand Gottes gesprochen. So schön hat Hiob letztes Mal, Kapitel 12, Vers 9, das so umschrieben. Er beschreibt die Schöpfung und sagt: Wer würde nicht an diesen allen erkennen, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat? Diese wunderbare Hand Gottes in der Schöpfung. Und jetzt müssen wir noch aufschlagen, Kapitel 2. Samuel, könntest du nochmals lesen, Kapitel 2, Vers 4, wo im Himmel Satan vor Gottes Thron spricht.
Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut, ja, alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Aber strecke doch deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, so wird er dir sicher ins Angesicht absagen. Da sprach der Herr zum Satan: Siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben.
Also, hier spricht Satan über die Hand Gottes. Übrigens auch schon in Kapitel 1, Vers 11, im Zusammenhang mit den ersten vier Prüfungen, sagt er dort: Aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Und in beiden Fällen sagt Gott: Siehe, er ist in deiner Hand. Also Gott hat Hiob gewissermaßen in die Hand Satans gelassen, in ganz klar festgelegten Grenzen. Und es war nicht die Hand Gottes, die Hiob angetastet hatte, sondern die Hand des Drachen. Und Hiob meint, es ist Gottes Hand. Und dabei ist es die Hand des Teufels, der beschrieben wird als roter Drache mit sieben Köpfen in der Offenbarung, Offenbarung 12. Und diese schreckliche Hand hat ihn angetastet. Und Hiob sagt: Deine Hand entferne von mir. Eine ganz verkehrte Bitte. Denn wenn wir uns vorstellen, was bedeutet die Hand Gottes für uns? Nach Johannes 10, Vers 27. Ja, der Herr Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27, niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Und das ist Johannes 10, 28, Verzeihung, 28. Und dann Vers 29, was steht dort auswendig?
Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben.
Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Also 10, 28, die Hand des Sohnes Gottes. Vers 29, die Hand des Vaters. Und das ist die Garantie für die Sicherheit unseres Heils. Wenn wir den Herrn Jesus als Retter angenommen haben, dann dürfen wir wissen, unser Heil ist in seiner Hand. Seine Hand ist so wunderbar. Stellen wir uns vor, wenn wir beten würden: Deine Hand entferne von mir. Schreckliche Bitte. Natürlich, er würde sie nie erhören. Aber eine schreckliche Bitte. Weil er nicht wusste, was wirklich geschieht. Es war nicht die Hand Gottes, es war die Hand des Drachen. Philipp, du wolltest noch etwas zwischendurch
ja, eigentlich kurz
fragen?
Du hast ja gesagt, in der Pest, dass es typisch ist, diese Albträume zu haben.
Ja.
Also ich kenne diese Albträume von hohem Fieber. Also das, der Pest hat, da hat man auch Fieber. Also sich der Körper mit Fieber das Pest, also den Pestvirus bekämpft, Bakterien, Entschuldigung, Virus. Das Pestbakterien durch Fieber.
Ja.
Eben, vom Fieber kommt das her.
Also bei der Pest, sagst du, gibt es Fieber, und das wird ja auch im Buch Hiob gesagt, von diesem glühenden Fieber, das er hatte. Und so wie Fieber auch eben außerhalb der Pest eben zu Albträumen führen kann, so war das eben auch bei der Pest. Ja. Und diese schrecklichen Beängstigungen, die wollte er nicht mehr haben. Das können wir verstehen. Aber die erste Bitte, deine Hand entferne von mir, das war eine falsche Bitte und glücklicherweise hat der Herr sie nicht erhört. Es gibt so manche Bitten, wo wir Gott danken können und einmal in der Herrlichkeit noch mehr, dass er sie nicht erhört hat. Und wir dachten, oh schade. Aber es ist die Gnade Gottes, wenn er falsche Bitten nicht erhört. Und so heißt es dann in Vers 22, da sagt Hiob, an Gott gerichtet, so rufe denn, und ich will antworten. Oder ich will reden, und erwidere mir. Er möchte mit Gott einen Dialog haben, und er möchte mit Gott sprechen. Und diese Bitte wird später erhört. Können wir mal kurz aufschlagen in Kapitel 38. Nachdem all die Diskussionen mit den Freunden vorbei sind und auch noch diese wunderbare Rede von einem vierten Freund gefolgt ist, von Elihu, das geht bis Kapitel 37. Und dann erschien Gott selber im Sturm, dem Hiob. Und liest jemand, also Samuel, Kapitel 38, Verse 1 bis 3.
Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach: Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren.
Oh, jetzt ist ein Wunsch erfüllt. Gott spricht mit ihm und er ruft ihn. Gott spricht zu Hiob aus dem Sturm. Wer ist es? Und dann gürte doch wie ein Mann deine Lenden, so will ich dich fragen und du belehre mich. Also Gott sagt, jetzt ist die Gelegenheit, Hiob, jetzt kannst du sprechen und kannst Gott belehren. Aber zuerst stellt Gott eine riesige Zahl von Fragen an Hiob, die er nicht beantworten kann. Und dann, wenn wir aufschlagen in Kapitel 40, nach all diesen Fragen in Kapitel 38 und 39, da liest du bitte ab Vers 1, Kapitel 40.
Weiter redete der Herr mit Hiob und sprach: Will der Tadler mit dem Allmächtigen hadern? Wer Gott zurechtweisen will, der antworte nun. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Siehe, ich bin zu gering, was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten. Und noch ein zweites Mal und ich will es nicht mehr tun.
Jawohl. Also jetzt könnte der Hiob sprechen und er sagt, nein, ich mache es nicht. Ich schweige. Aber was diese Reaktion anbetrifft, so muss man sagen, da schmollt Hiob. Das ist Schmollen. Das ist noch nicht eine Umkehr. Er sagt, Gott ist zu mächtig. Ich habe keine Chance, also ich will auch nicht sprechen. Aber das war sein Wunsch, endlich Gott gegenüber zu sprechen. Jetzt, wo er es kann, merkt er, ich kann es gar nicht. Niemand kann Gott entgegentreten. Aber dann spricht Gott weiter zu ihm aus dem Sturm. Vers 6, 40, Vers 6. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach: Gürte doch wie ein Mann deine Lenden. Ich will dich fragen und du belehre mich. Und Gott stellt weitere Fragen, bis er dann schließlich weit über 80 Fragen gestellt hat. Gott stellt einfach Fragen. Und dann sehen wir Hiobs letzte Reaktion in Kapitel 42. Und da ist es so, dass Hiob sagt in Vers 6, liest du noch, Samuel?
Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche.
Ja, er kehrt um und sagt, ich habe wirklich falsch geredet über Gott und ich bereue das. Und nach dieser Buße kommt die Heilung Hiobs. Gott hat ihn gesund gemacht, hat ihm alles wieder zurückgegeben. Aber wirklich das, was er da wünscht, dass Gott ihn ruft, Vers 22, 13, Vers 22, so rufe denn, das hat Gott gemacht. Und er hat zu Hiob gesprochen, aus dem Sturmwind, da hat er nicht leise gesprochen, es war ein Sturm. Und aus dem Sturm heraus hört er die Stimme Gottes, er ruft ihn. Aber er merkt, ich kann Gott nichts erwidern. Das einzige Angemessene ist, ich verabscheue mich in Staub und Asche. Und dann Vers 23, und das ist schön, Hiob sagt, wie viele Ungerechtigkeiten und Sünden habe ich? Lass mich meine Übertretung und meine Sünde wissen. Also, er war sich nichts bewusst, dass er irgendwie eben von Gott weggegangen wäre, dass er in der Sünde gelebt hätte. Nichts wusste davon. Die Freunde behaupteten es. Aber er sagt Gott gegenüber, wenn etwas da ist, was mir nicht bewusst ist, bitte zeige es mir. Und das ist eigentlich genau die Gesinnung, die wir als Gläubige immer haben sollten. Psalm 139, genau, das passt dazu, das Gebet von David. Nämlich welcher Vers? Also, wir lesen Psalm 139, Vers. Das sollte immer wieder unser persönliches Gebet sein. Vers 23 bis 24. Samuel.
Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg.
Jawohl. Und diese Bitte, aufrichtig gebetet, das erhört der Herr. Und das hilft, dass wir eben nicht in die Irre gehen in unserem Glaubensleben, sondern auf dem schmalen Weg erhalten bleiben. Und da ist Hiob also auch ein Vorbild. Lass mich meine Übertretung, meine Sünde wissen. Und dann die Frage, und wir sehen, Hiob stellt immer wieder im Leiden Fragen. Und das ist auch, da ist auch ein Vorbild, wir dürfen Gott fragen, aber es muss mit Ehrfurcht geschehen. Warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für deinen Feind? Gott verbirgt sein Angesicht vor Hiob. Er hat gemeint, es sei so. Und er hat gemeint, Gott sei sein Feind. Und dabei hat Gott ja im Himmel, im Rat Gottes, Satan gegenüber und vor der ganzen Engelwelt bezeugt, dass Hiob ein Gerechter ist, ein treuer Gläubiger, der auch nicht abfallen würde, wenn er durch ganz schwierige Nöte hindurchgehen müsste. Gott war nicht sein Feind, aber er dachte, Gott ist mein Feind geworden. Und er dachte, Gott hat sein Angesicht vor mir verborgen. Also er fühlte sich von Gott entfernt. Aber nur einer konnte als Gerechter so etwas sagen. Psalm 22, das ist dieser prophetische Psalm von David über den Messias am Kreuz. Liest du, Samuel, Psalm 22, Vers 2.
Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage?
Ja, genau. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat der Herr Jesus am Kreuz geschrien. Matthäus 27, Vers 46. Und das ist übrigens der einzige Satz in der Bibel, der in allen Bibelsprachen vorkommt. Hier auf Hebräisch, Eli, Eli, Lama, Asaftani. Und dann im Neuen Testament auf Aramäisch, wie der Herr gerufen hat, Eli, Eli, Lama, Shabaktani. Das ist Aramäisch. Also man merkt, es ist fast das Gleiche, Eli, Eli, Lama, das ist genau gleich auf Aramäisch, aber dann das Verb Shabaktani. In der Bibelübersetzung steht Sabachtani, ja? Aber das ist aus dem Grund, im Neuen Testament ist ja alles griechisch geschrieben. Und im griechischen Alphabet gibt es keinen Sch-Laut. Und darum schreibt man das Sch mit S. Also nicht Sa, sondern nicht Sha, sondern Sa. Und das Chi, das griechische CH, hat man ausgesprochen K. Also nicht Ch, wie Schweizerdeutsch. Chuchichastli, sondern K. Und das entspricht dem Q im Aramäischen Shabaktani. Also, und dann im Text von zum Beispiel Matthäus 27, 46 schreibt dann Matthäus das auch auf Griechisch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Satz ist der einzige Satz in der Bibel, der in allen drei Bibelsprachen vorkommt. Und er ist so fundamental wichtig. Der Jesus hat diese Frage am Kreuz gestellt. Nicht einfach so. Wir müssen sie beantworten können. Warum war das so, dass der Gerechte am Kreuz war, beladen mit unserer Schuld? Er hatte keine. Aber beladen mit unserer Schuld und Gott der Vater, musste den Herrn Jesus am Kreuz als Mensch verlassen und sich von ihm abwenden. In den drei Stunden der Finsternis, wo Gott dann auch sein Zorngericht über die Sünde über ihn gebracht hat. Wie es heißt in Sacharja 13, Vers 7, Schwert, erwache wieder den Hirten, wieder meinen Hirten, wieder den Mann, der mein Genosse ist. Oder in Jesaja 53, Vers 10, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Warum hat es dem Herrn gefallen? Es hat ihm nicht gefallen, ihn zu zerschlagen. Aber es hat ihm gefallen, ihn zu zerschlagen, um uns zu retten. Das ist der Sinn. Denn es war der einzige Weg. Und so musste der Herr Jesus von Gott verlassen werden, damit wir nicht einmal in der Ewigkeit, im Feuersee, für ewig von Gott verlassen sind. Und darum, diese Frage in allen Bibelsprachen, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist eine Frage, die jeder einzelne Mensch beantworten muss. Und wenn er beantworten kann, beschämt, wegen meiner persönlichen Schuld. Die, Herr Jesus, hast du am Kreuz getragen und das Gericht Gottes getragen. Darum musstest du verlassen werden, damit Gott immer bei mir ist. Aber diese Frage muss man beantworten können. Und in den weiteren Versen, im Psalm 22, da sagt der Herr Jesus am Kreuz, liest du noch Samuel, Vers 5 und 6.
Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden.
Und dann als Kontrast, Vers 7.
Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk.
Jawohl. Und da sagt der Herr Jesus ganz klar, dass all die Gläubigen im Alten Testament, die Väter, die haben das nie erlebt, dass sie hätten sagen müssen, mit Recht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil das nie geschehen ist. Und hier ist das allein bei dem Herrn Jesus geschehen. Und darum war die Aussage von Hiob eben falsch, wenn er sagte in Vers 24, warum verbirgst du dein Angesicht? Er hat es nicht vor ihm verborgen. Er hat ihn nicht zum Feind gehalten. Dann Vers 25, da vergleicht sich Hiob mit einem verwehten Blatt. Was ist das schon? Willst du ein verwehtes Blatt wegschrecken? Und ein zweites Bild, und die dürre Stoppel verfolgen. So leicht, dass der Wind nur ein bisschen blasen muss und weg ist das Blatt, weg ist die Stoppel. So sieht Hiob sich in seinem Elend, sein Körper vollkommen kaputt durch die Pestkrankheit. Und dann sagt er in Vers 26, denn Bitteres verhängst du über mich. Jetzt ist es so, ganz wörtlich steht hier im Hebräischen für verhängst, schreibst du auf. Also wörtlich, denn Bitteres schreibst du über mich auf. Und hier spricht Hiob über ein Buch Gottes. Es gibt ja eine ganze Bibliothek Gottes im Himmel. Auf einem Livestream gibt es einen Vortrag über die himmlische Bibliothek. Und da geht es um Bücher wie das Buch des Lebens, das Buch der Tränen, wo Gott die Tränen der Gläubigen aufschreibt. Und dann das Buch mit 7 Siegeln, das geöffnete Büchlein, dann das Buch der Werke der Menschen, wo Gott alles von allen Menschen aufschreibt, was sie getan haben und gedacht haben. Dann gibt es auch das Buch des Hauses Israel, das Gedenkbuch der Treuen, das Buch des Völkerverzeichnisses, aber dann auch die Bibel. Dein Wort steht fest in den Himmeln, auf ewig, sagt Psalm 119. Und hier, dieses Buch ist das Buch der göttlichen Bestimmungen. Was Gott in unserem Leben festgelegt hat, ist in diesem Buch verzeichnet. Und Hiob konnte nicht wählen, dass er durch diesen Weg der Nöte hindurchgehen sollte. Das war nicht seine Wahl. Das hat Gott in seiner Weisheit so gewollt. Er sollte durch diese Leiden hindurchgehen, aber zur Ehre Gottes. Denn dadurch wurde sein Glaube für die ganze Welt und auch für die Engelwelt sichtbar. Es ist ein echter Glaube. Und ein echter Glaube, der hält durch, auch in der Verzweiflung. Hiob war verzweifelt, aber trotzdem hat er am Herrn festgehalten. Und Gott hat das so festgelegt in seinem Leben. Bitteres schreibst du über mich auf. Und dann sagt er, und lässt mich erben die Ungerechtigkeiten meiner Jugend. Oh. Jetzt denkt Hiob an seine Zeit vor der Bekehrung. Ja? Meistens sehen wir im Buch Hiob diesen Mann, wie er gottesfürchtig den Weg gegangen ist und dann in Leiden hineinfiel. Aber dieser Mann musste sich auch einmal bekehren. Der war ja nicht sündlos geboren, das war auch ein Sünder. Alle sind Sünder seit Adams Fall. Es gibt nur einen Gerechten, der über diese Erde, über diesen Planeten gegangen ist, und das ist der Herr Jesus. Und darum konnte er auch im Psalm 22 sagen, von Mutterleibe an bist du mein Gott. Der Herr Jesus war von Anfang an immer in Gemeinschaft mit Gott. Aber wir sind alle von Gott getrennt, in diese Welt gekommen. Und jeder Mensch muss sich im Laufe seines Lebens bekehren. Das heißt, von seinem Weg umkehren, seine Schuld Gott bekennen im Gebet, bereuen und Gottes Vergebung im Glauben in Anspruch nehmen. Und Hiob spricht hier über die Ungerechtigkeit seiner Jugend. Und er weiß, was er in seiner Vergangenheit als jugendlicher Mensch an Schuld auf sich geladen hat. Und natürlich, er hat eine Umkehr erlebt und wusste um die Vergebung Gottes. Aber jetzt kommt der Gedanke, bringt Gott das von früher wieder auf? Spielt die Schuld von früher jetzt doch noch eine Rolle? Nicht wahr? Das ist etwas, was manche Gläubige als Not schon durchgemacht haben. Hiob kann die alle verstehen. Und schlagen wir mal auf, in Psalm 25, da spricht König David über die Schuld in seiner Jugend. In Psalm 25, da lesen wir Vers 7.
Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und an meine Übertretungen. Gedenke aber an mich nach deiner Gnade, um deiner Güte willen, o Herr.
Ja, König David erinnert sich, in meiner Jugend habe ich mich verschuldet. Ja, er sagt, gedenke nicht. Und wir dürfen mit dem Licht der ganzen Bibel sagen, jawohl, Hiob hätte da nicht mehr bangen müssen. Denn 1. Johannes 1, Vers 9, das ist ein so grundsätzlicher Vers. Wer will ihn zitieren?
Wenn wir unsere bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.
Ja. Also diesen Vers muss man immer präsent haben, weil den brauchen wir immer wieder. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder oder aller Ungerechtigkeit. Man kann mit jeder oder mit aller übersetzen. Keine Ausnahme. Auch die Sünden der Jugend sind weg. Und das ist eine Zusage Gottes. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann vergibt er. Und darauf können wir uns abstützen, völlig unabhängig von unserem Gefühl. Es gibt aber Menschen, die haben das Gefühl, ich spüre die Vergebung. Und dann kommen irgendwelche Krisen, seelische Krisen, und plötzlich spüren sie nichts mehr. Und dann denken sie, jetzt ist die Vergebung weg. Und bei Hiob war das so. Gerade wenn man seelisch, und das hängt eben zusammen mit dem Körperlichen, körperlich ganz schwach ist und dann auch seelisch ganz schwach ist, dann kommt man ganz leicht dazu, dass man denkt, jetzt, wo ist die Vergebung? Aber es kommt nichts aufs Gefühl an. Wenn das Gefühl nicht mehr da ist, dann dürfen wir uns einfach objektiv auf Gottes Wort abstützen. Hier steht es. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dieser Vers ist ein Grundsatz in der Bibel. Der gilt für die Bekehrung, wenn ein Mensch zum ersten Mal umkehrt und die Rettung im Glauben in Anspruch nimmt. Aber dieser Vers ist wichtig für das tägliche Leben als Gläubiger, dass wir Dinge sofort bereinigen. Wenn irgendwie Sünde ins Leben gekommen ist, nicht anhäufen lassen wie ein Konto, wie ein Bankkonto, sondern sofort ordnen. Und das Schöne ist, im Griechischen ist das ein Durativ. Wenn wir unsere Sünden bekennen, im Griechischen kann man ausdrücken, ob eine Tätigkeit etwas Fortdauerndes ist oder ob es gesehen wird nur als einzelner Akt. Und es gibt noch mehr. Aber diese präzise Sprache hilft uns. Hier ist es ein Durativ. Wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen. Ja, ein Durativ kann man anzeichnen in der Bibel am Rand mit einer Wellenlinie. Den Punktual mit einem Punkt. Das ist kein Punkt, sondern wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen. So ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden, und jetzt kann man wieder eine Wellenlinie machen, immer wieder vergibt. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, auch das ein Durativ, immer wieder reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Dann kommt man zur Ruhe, wenn man so sich auf Gottes Wort verlässt. Und dann kann die Freude schon kommen. Nur darf eben die Freude und das Gefühl der Vergebung darf niemals in unserem Leben die Lokomotive sein. Die Lokomotive muss das Wort Gottes sein. Objektiv, was hier steht. Und dann der erste angehängte Wagen, der könnte zum Beispiel die Freude sein. Freude, weil Gott es ja sagt. Aber es gibt manche Gläubige, da ist die Freude des Heils erst der zweite Wagen. Oder sogar der fünfte Wagen. Kommt nicht darauf an. Er muss einfach kommen mal. Aber es ist nicht von dem abhängig, sondern nur objektiv von dem Wort Gottes. Und dann sagt Hiob weiter in Vers 27, und meine Füße legst du in den Stock. Also er fühlte sich so wie Paulus in Philippi im Gefängnis. Paulus und Silas, ihre Füße waren im Stock. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. So war er. Völlig immobil. Mein Leben geht überhaupt nicht mehr weiter. Und darum sagt er, und du beobachtest alle meine Pfade. Du schaust auf jede Wegung, die ich tue. Grenzest dir ein die Sohlen meiner Füße. Ich komme einfach nicht mehr vom Fleck. Im übertragenen Sinn, ja? Und dann vergleicht er sich mit Moder. Moder. Wenn man nur ein bisschen dran kommt, zum Beispiel Holz, das vermodert ist, ja? Ein bisschen dran und fällt es auseinander. Und dann vergleicht er sich noch mit einem Kleid, das die Motte zerfressen hat. Ein Kleid voller Löcher. So, er war völlig kaputt. Und dann kommt Kapitel 14. Liest du, Samuel, mal bis Vers 6.
Der Mensch, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt. Gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, über einen solchen hältst du deine Augen auf und mit mir gehst du ins Gericht. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Wenn doch seine Tage bestimmt sind, die Zahl seiner Monate bei dir festgelegt ist und du ihm ein Ziel gesetzt hast, das er nicht überschreiten kann. So schaue doch weg von ihm und lass ihn in Ruhe, damit er seinen Tag froh beendet, wie ein Tagelöhner.
Jawohl. Hier beschreibt Hiob die Kurzlebigkeit des Menschen. Er war ja damals, wie wir berechnet haben, 70 Jahre alt. Aber was sind 70 Jahre? Ich weiß, wenn man 20 ist, denkt man, wow, 70, das geht so lang. Und wenn man dann zurückschaut, gut, ich bin jetzt nicht 70, aber immerhin 62, also fast so weit, aber diese 42 Jahre dazu, das ist im Nu gelaufen. Und diese 8 Jahre dazu, das geht alles wirklich im Nu. Der Mensch, von einer Frau geboren, ist kurz an Tagen und mit Unruhe gesättigt. Und das kann man auch sagen, wenn man so zurückschaut, 62 Jahre oder 70 Jahre, oh, wie viele Unruhe es da gegeben hat. Es ist wirklich so. Aber wir wissen, das sagt der Hebräerbrief, Kapitel 4, dass für die Erlösten, für das Volk Gottes, wartet noch eine Sabbatruhe. Eine himmlische Sabbatruhe. Dann ist es mal endgültig fertig mit dieser Unruhe, die wir in dieser Welt immer wieder kennen. Und das sagt er, kurz an Tagen mit Unruhe gesättigt. Und dann vergleicht er sich mit einer Blume. Und so ist das. Die Menschen sehen in ihrer Jugend so schön aus. Und sie entfalten sich so wie eine Blume. Und man merkt, wie schnell das geht. Und plötzlich gleicht man eher einer solchen Blume wie da. Das war mal eine schöne Rose, ja. Es geht so schnell, ja. Und man kann das nicht mit einer Versicherung retten. Das gehört dazu. Also Hiob sagt, wie eine Blume kommt er hervor und verwelkt. Und er flieht wie der Schatten. Ja, heute Nachmittag gab es Schatten durch diese schöne Sonne, aber der Schatten dehnt sich und dann ist Abend weg. Es geht so schnell. Er flieht wie der Schatten. Also der fliehende Schatten ist der Schatten, der sich ausdehnt am Abend, bis die Sonne unten ist, dann ist er weg. So kurzlebig ist der Mensch. Und man sollte denken, so unbedeutend. Wie eine Blume, die blüht und dann schnell verblüht. Und dann sagt er in Vers 3, dennoch hast du über einen solchen deine Augen aufgetan. Trotzdem, trotz unserer Unbedeutsamkeit, hat Gott seine Augen über jeden Menschen. Dazu ein schöner Vers aus 2. Chroniker 16, 9. Ist auch ein Vers, den sollte man auswendig kennen. liest uns diese Perle, Samuel. 2. Chroniker 16, Vers 9.
Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist.
Ja. Ist das nicht wunderbar? Die Augen des Herrn, die ganze Erde, er sieht jeden Menschen und ganz speziell die Menschen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und das war bei Hiob eben auch der Fall. Und Hiob sagt, dennoch hast du über einen solchen deine Augen aufgetan. Warum habe ich trotzdem so eine Bedeutung? Und dann sagt er, und mich führst du ins Gericht mit dir. Und das war überhaupt nicht so. Hätte er zuhören können im Rat Gottes im Himmel, dann hätte er gewusst, Gott geht nicht ins Gericht mit ihm. Sonst geht vielmehr darum, zu beweisen, dass sein Glaube echt war, dass seine Bekehrung echt war. Und übrigens, Eliphas, das kommt dann nächstes Mal in Kapitel 15, stellt Hiob die Frage in Kapitel 15, Vers 8. Hast du im Rat Gottes zugehört und die Weisheit an dich gerissen? Nein, Hiob hat nicht im Rat Gottes zugehört. Aber Eliphas auch nicht. Eliphas wusste auch nicht, dass im Rat Gottes besprochen wurde, Hiob ist gerecht. Er ist ein wahrer Gläubiger. Hiob wusste es auch nicht. Und darum hat er gesagt, du führst mich ins Gericht mit dir. Und dann Vers 4, wie könnte ein Reiner aus einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Da sehen wir, wie das Alte Testament so klar bezeugt, dass der Mensch als Sünder in diese Welt kommt, seit dem Sündenfall. Auch David sagt im Psalm 51, in Sünde hat mich empfangen meine Mutter. Und später wird dann der Apostel Paulus in Römer 5, Vers 12 ausführen, dass die Sünde durch einen Menschen in die Welt gekommen ist. Und dann erklärt er, wie dann die Sünde durchgedrungen ist durch alle Generationen hindurch. Und weiter sagt Hiob in Vers 5, wenn denn seine Tage bestimmt sind, die Zahl seiner Monate bei dir ist, wenn du ihm Schranken gesetzt hast, die er nicht überschreiten darf, so blicke von ihm weg, damit er Ruhe hat, bis er wie ein Tagelöhner seinen Tag vollendet. Hier sagt er, dass Gott die Lebenslänge bestimmt. Die haben wir nicht in der Hand. Und aus Psalm 139 erfahren wir, dort spricht König David über seine Bildung im Mutterleib, als ungeformter Knäuel beschreibt er sich dort. Und dann heißt es, und alle meine Lebenstage waren eingeschrieben in dein Buch, bevor auch nur einer von diesen Lebenstagen Realität geworden war. Und so hat Gott wirklich im Buch des Lebens für jeden Menschen eine bestimmte Lebenslänge festgelegt. Das können wir nicht bestimmen. Das ist Gottes Ratschluss. Und das anerkennt Hiob. Und dann sagt er, der Mensch kann diese Schranke, die Gott setzt, nicht überschreiten. Er wird nicht älter werden, als was Gott festgelegt hat. Das ist nicht etwas, wo Gott uns fragt, wie alt möchtest du werden? Ja? Dick Wilson, das war ein Mann, der mit etwa 20 Jahren schon das Neue Testament auswendig konnte auf Hebräisch. Amerikaner. Und er hat sich so überlegt, als junger Mensch mit 25, in meiner Verwandtschaft werden die Leute etwa so und so und so alt. Und da hat er sich gesagt, also so erwarte ich, dass ich möglicherweise 70 Jahre alt werden kann. Ja, eben heute würde man sagen, je nach Verwandtschaft 80, 85, 90. Aber er sagte, dann muss es etwa 70 sein. Und da hat er sich gesagt, und jetzt möchte ich mein Leben einteilen, und zwar in drei Teile. In dem ersten Drittel Ab 25 wollte er so viele Sprachen lernen, im Zusammenhang mit den Bibelsprachen, wie möglich. Und er hat dann schließlich etwa 40 Sprachen gelernt. Also nebst den Bibelsprachen Hebräisch, Griechisch, Aramäisch, hat er eben die Sprachen gelernt, in die die ältesten Bibelübersetzungen übersetzt worden sind, also zum Beispiel Koptisch und natürlich Latein und so weiter. Und er hat dann sie gesagt, und dann im nächsten Drittel möchte ich diese Kenntnis, die besser ist als die von vielen Bibelfeinden, möchte ich verwenden, um Beweise zusammen für die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift. Und im letzten Drittel möchte ich dann darüber schreiben und Vorträge halten. Und er ist 72 geworden. Also Gott hat ihm noch 2 Jahre dazugegeben zu seiner Rechnung. Er konnte das nicht festlegen. Und dass er das so eingeteilt hat, da hat er kein Recht darauf. Nicht wahr? Wenn wir gehen müssen mit 30, dann hat Gott einen Plan damit. Und seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Aber ihm hat das gewährt und der Mann ist so zu einem Segen geworden. Was der eben veröffentlicht hat und gekämpft hat gegen die Bibelkritik in Amerika, das ist ganz fantastisch. Eben dieser Dick Wilson. Und hier steht, so blicke von ihm weg, damit er Ruhe hat, bis er wie ein Tagelöhner seinen Tag vollendet. Also vergleicht das Leben mit einem Tag, an dem ein Tagelöhner arbeitet und am Schluss Feierabend macht. Ja, das Leben ist so kurz wie ein Tag, will er damit sagen. So kurzlebig. Und ein Tagelöhner, das ist einer, der macht nicht das, was er sich schon immer erträumt hatte als Kind. Ja? Es gibt Kinder, die träumen davon, einmal werde ich Pilot bei der Swiss werden. Ja? Und bei gewissen ist der Traum in Erfüllung gegangen. Oder andere haben sich geträumt, das möchte ich werden. Aber eben ein Tagelöhner, der macht einfach das, eine harte Arbeit, die etwas einbringt, damit er überleben kann. Und so vergleicht Hiob das Leben mit einem Tagelöhner. Ein Tag, aber dann möchte Gott doch eben ihn von ihm wegblicken, das heißt ihn nicht noch mehr belasten. Und dann Vers 7, denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, so schlägt er wieder aus. Und seine Schösslinge hören nicht auf. Sehen wir da, ein abgehauener Baum. Das gleicht dem Tod eines Menschen. So, fertig, ausgehauen. Aber wir wissen, bei Bäumen, was geschieht in den nächsten Jahren? Bei einem Menschen, der stirbt, wissen wir, wenn wir an der Beerdigung waren und der Sarg wird abgesenkt, wir müssen nicht erwarten, in den nächsten 3 Jahren kommt er wieder rauf. Ja? Aber da, oh, plötzlich kommt's wieder. Für den Baum gibt's Hoffnung. Wird er abgehauen, so schlägt er wieder aus. Und seine Schösslinge hören nicht auf. Das ist unglaublich. Das ist ein Bild der Auferstehung. Dieses Leben ist nicht das Letzte. Es gibt eine Auferstehung. Aber gut, Hiob sagt, beim Baum gibt es diese Hoffnung. Vers 8, wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf im Boden erstirbt, vom Duft des Wassers sprost er wieder auf. Wie hier auf dem Bild. Und treibt Zweige wie ein Pflänzling. Ja, wie wenn man ihn neu einpflanzen würde. Und dann sagt er aber, beim Menschen ist es anders. Vers 10, der Mann aber stirbt und liegt da. Und der Mensch verscheidet, und wo ist er? Ja, wenn man so diese tote Hülle sieht, jetzt? Wo ist er? Wo ist er? Und dann sagt er als Bild, es verrinnen die Wasser aus dem See. Wie hier. Wo ist das Wasser? Das war mal ein See. So ist der Mensch, wie ein See, der vertrocknet. Oder, sagt er als zweites Bild, und der Fluss trocknet ein und versiegt. Da, ein Wadi im Nahen Osten. Man sieht, das war ein Bach, alles vertrocknet. So ist der Mensch, wenn er stirbt. Und dann sagt Hiob, Vers 12, so legt der Mensch sich hin und steht nicht wieder auf. Das ist doch so. Wir haben so viele vielleicht schon erlebt in unserem Leben, die haben sich hingelegt und die sind nicht mehr aufgestanden. Aber Hiob sagt nicht, es gibt nie eine Auferstehung, sondern er sagt, bis die Himmel nicht mehr sind, erwachen sie nicht und werden nicht aufgeweckt aus ihrem Schlaf. Ah, wenn das Universum, der Kosmos und damit auch die Erde zum Ende kommt, dann wird es eine Auferstehung geben. Und genau das ist es, was in Offenbarung 20 beschrieben wird. Zuerst wird das tausendjährige Friedensreich am Ende der Geschichte vorgestellt. Und dann heißt es, nach dem tausendjährigen Friedensreich, da sieht Johannes die Erde, die entflieht, und der Himmel. Und dann beschreibt er in Vers 11, und er sah die Toten, die Großen und die Kleinen. Und sie standen vor dem großen weißen Thron. Und vor dem, der auf dem Thron sitzt, entflieht die Erde und der Himmel. Das ist das letzte Gericht. Und dort wird jeder Mensch von Kain an, wird dort auferstehen. Wirklich dann, bis die Himmel nicht mehr sind, erwachen sie nicht und werden nicht aufgeweckt aus ihrem Schlaf. Aber dann kommt das letzte Gericht. Und wer sitzt auf dem Thron? Das ist der Herr Jesus, der Sohn Gottes. In Johannes 5 sagt er, der Vater hat mir das ganze Gericht übertragen. Und sein Gesicht, das Gesicht des Erlösers, wird so schrecklich sein, dass Himmel und Erde entflieht. Und dann werden die Bücher geöffnet, die Bücher der Werke, und die Menschen, die keine Vergebung in ihrem Leben empfangen haben, werden dann in den Feuersee geworfen. Ja, also von dieser letzten Auferstehung weiß Hiob hier zu berichten. Aber, weil wir die ganze Bibel haben, dürfen wir wissen, aber es gibt eine Herausauferstehung. In Philipper 3 spricht der Apostel Paulus als Gläubiger davon, wie er sich ausstreckt da vorne und wie er den Wunsch hat, hinzugelangen zur wörtlichen griechischen Herausauferstehung. Wir müssen nämlich unterscheiden, wenn wir die Bibel lesen. Es gibt viele Stellen, die sprechen von der Auferstehung der Toten. Aber dann gibt es auch den Ausdruck, die Auferstehung aus den Toten. Und so ist es eben, die Menschen, die Vergebung in ihrem Leben in Anspruch genommen haben, die dürfen wissen, ich muss nicht warten, bis der Himmel nicht mehr ist. Sondern bei der Entrückung, und die könnte stattfinden jeden Tag heute, die Entrückung, da wird der Jesus kommen und er wird all die Erlösten auferwecken, die zur Gemeinde gehören, von den letzten 2000 Jahren, aber auch alle alttestamentlich Gläubigen, auch Hiob, wird dann auferweckt werden aus den Toten, wie das in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 beschrieben wird. Das ist die Herausauferstehung der Erlösten und die geschieht früher und nicht erst am Ende. Dort am Ende sind nur noch die, die die Vergebung nicht angenommen haben, die zu stolz waren, um umzukehren, oder zu feige, um umzukehren. Ja, und dann werden wir nächstes Mal weiterfahren ab Vers 13, wo Hiob dann einen Wunsch hat, O, dass du mich im Scheol verstecktest, mich verbergest, bis dein Zorn sich abwendete, mir eine Frist setztest und dann meiner gedächtest. Das erinnert uns an den Mitgekreuzigten. Gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Und Hiob sagt, lass mich im Grab sein, eine Frist, aber dann denk an mich. Und diese Hoffnung durfte Hiob haben. Ich nehme es nur noch kurz vorweg. In Kapitel 19, Vers 15, kommt er aus aller Depression herauf und sagt dann, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen und ist, er sagt dort in 19, Vers 25, und ist nach meiner Haut dies da zerstört, so werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen. Also wenn sein Körper vollkommen verwest ist, zerstört, sagt er, und ich werde dann Gott aus meinem Fleisch anschauen. Und im Hebräischen ist wirklich gemeint, aus dem Körper heraus Gott anschauen. Da hat er diese lebendige Hoffnung von einer glücklichen Auferstehung, nicht zum ewigen Gericht. Die ist erst dann, wenn der Himmel nicht mehr ist, aber diese Herausauferstehung, das ist die Hoffnung der Erlösten, die alle sagen können, ich